Deutschlandfunk Interview.
Es sind alarmierende Zeiten für den Klimaschutz. Zwar ist sich der Großteil der Politiker international einig, dass der Klimawandel gebremst werden soll, und es gibt internationale Übereinkünfte wie das Pariser Klimaabkommen. Allerdings, es hapert an der Umsetzung. Schon am nationalen Klimapaket der Bundesregierung gab es scharfe Kritik. Experten glauben, dass die geplanten Maßnahmen nicht dazu führen werden, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele erreicht. Die USA unter Präsident Trump sind gestern wie angekündigt aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Mehr als 11.000 Wissenschaftler aus über 150 Ländern, darunter viele deutsche Forscher, die warnten gestern in einer gemeinsamen Erklärung vor einem weltweiten Klimanotfall. Wenn sich das menschliche Verhalten nicht grundlegend und anhaltend verändere, sei unsägliches menschliches Leid nicht mehr zu verhindern, heißt es da. Und eine Auswertung von 5 Autoren, von denen 4 für den Weltklimarat gearbeitet haben, die kommt zu dem Urteil, dass die Pläne der meisten Staaten, die das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, nicht ausreichen, um die schneller werdende Erderhitzung zu bremsen. Über all dies kann ich jetzt sprechen mit Volker Quaschning. Er ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kess.
In besagter Auswertung heißt es, fast 3/4 der Zusagen zum Einsparen von Treibhausgasen, die die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens eingereicht haben, sind nicht ehrgeizig genug. Überrascht Sie dieser Befund?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nichts Neues. Nun muss man unterscheiden. Es gibt jetzt erstmal 2 Probleme. Problem Nummer 1 ist, dass man überhaupt Ziele formulieren muss, mit denen wir eine Chance haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und die schlimmsten Klimafolgen zu vermeiden. Dazu müssten wir ungefähr Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, bestenfalls sogar 2040. Und dann gibt es Länder, die das zwar ansatzweise versprechen, wie Deutschland, aber auch nicht mal ansatzweise irgendwas dafür tun, dass man diese Ziele einhält. Das heißt also, wenn man wirklich diese Perspektive vor Augen hat, dann kann man wirklich schwarz sehen.
Aber in der Analyse der Autoren dieser Auswertung heißt es, dass bei dem Ziel, den Ausstoß bis 2030 um mindestens 40% zu reduzieren, nur die 28 EU-Staaten und noch 7 weitere Länder auf Kurs sind. Das wäre ja für die Europäer ein gutes Zeugnis.
Na, auf Kurs heißt, dass man sich überhaupt erstmal eigene Ziele gesetzt hat, mit denen wir ansatzweise kompatibel zum Pariser Klimaschutzabkommen sind. Auch in Deutschland hat man sich Ziele gesetzt, die reichen auch noch nicht ganz aus. Also wir wissen, dass wir eigentlich eher deutlich vor 2050 klimaneutral werden müssten. Deutschland hat sich 2050 gesetzt, ist aber noch nahe dran. Aber wir haben mit der Politik, die in Deutschland gefahren wird, gar keine Chance, die eigenen Ziele einzuhalten. Das ist gar nicht Gegenstand dieser Untersuchung gewesen. Das heißt, man hat bei der Warnung der Wissenschaftler ist man davon ausgegangen, dass die Länder ja wenigstens die Ziele, die sie sich selber gesetzt haben, einhalten. Und nicht mal das ist ja der Fall, wie man an Deutschland sieht.
Im Fokus dieser Auswertung stehen 4 Staaten, die zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Treibhausgase ausstoßen. Das sind China und Indien. Die wollen den Ausstoß lediglich langsamer ansteigen lassen als das Wirtschaftswachstum. Die USA haben sich bekanntlich ganz aus dem Abkommen verabschiedet und Russland hat noch nicht mal Zusagen eingereicht. Könnte man jetzt vereinfacht sagen, wenn diese großen Staaten, diese großen Verursacher sich nicht bemühen, dann helfen die Bemühungen der restlichen Länder auch nichts?
Na, das ist immer wieder so der Versuch, sich auch auf das Nichtstun dann zu verlassen, nicht? Also die andere Hälfte der Emissionen kommt ja von dem Rest der Länder, wo auch Deutschland dazu gehört. Also das heißt, man kann jetzt nicht die eine Hälfte gegen die andere ausspielen. Natürlich müssen die großen Player versuchen, Klimaschutz zu machen. Aber selbst wenn jetzt die größten 4 Länder klimaneutral wären, wäre das Klima noch nicht gerettet, weil die anderen auch mitmachen müssen. Und dazu gehört, wie gesagt, auch Deutschland. Und ich höre immer, der Anteil an Deutschland ist relativ gering. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß, also der Pro-Kopf Kopfausstoß an Treibhausgasen ist in Deutschland doppelt so hoch wie beim Weltdurchschnitt. Und deswegen haben wir verdammt auch mal auch die doppelte Aufgabe hier und die doppelte Verantwortung, etwas zu übernehmen.
Haben Sie auf der anderen Seite doch noch Hoffnung, dass sich noch was ändert bei den großen Verursachern?
Ja, wir sehen, dass durchaus einiges sich verändert und bröckelt. Wir haben sehr gute Karten dadurch, dass die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht haben. In vielen Ländern der Erde ist es mittlerweile billiger, mit Solarstrom Energieversorgung aufzubauen, wie mit klassischen Kohlekraftwerken. Und das hilft natürlich ein bisschen. Das heißt also, wir haben durchaus Grund zur Hoffnung, dass wir die Technologien mittlerweile haben, dass die auch bezahlbar sind. Nur der nächste Schritt, dass man die jetzt auch wirklich beherzt einsetzt, der muss folgen. Und da sehen wir in allen Ländern, einschließlich Deutschland, nicht ansatzweise genug Schritte.
Und diese Entwicklung zu den neuen Energien, die Sie gerade angesprochen haben, das gilt auch für China, Indien und Russland?
Also China ist ja beim Ausbau erneuerbarer Energien, bei der Photovoltaik, bei der Windenergie das Land Nummer eins. Also wir sehen dort ganz andere Zubauzahlen wie in Deutschland. Letztes Jahr haben wir dort 10-mal so viele Solaranlagen aufgebaut, wie wir das in Deutschland gemacht haben. Das heißt, da tut sich schon relativ viel. China ist Technologietreiber bei der Batterietechnologie, bei der Solarenergie. Und insofern muss man das ein bisschen differenzieren. Klar, China hat einen Nachholbedarf. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß ist deutlich niedriger noch als in Deutschland. Das muss man, darf man nicht vergessen. Und deswegen muss man das ambivalent sehen. Auf der einen Seite macht man etwas, man entwickelt die neuen Technologien, setzt diese aber auch nicht so beherzt ein, wie man das machen müsste.
Jetzt sind wir schon bei diesen neuen Technologien und ich möchte da gerne noch mit Ihnen über ein Detail im Kampf gegen den Klimawandel sprechen. Die Bundesregierung, die hat gestern eine Konferenz abgehalten, um die nationale Wasserstoffstrategie zu entwickeln. Das soll, so heißt es, eine wichtige Säule der deutschen Energiewende werden. Was halten Sie davon?
Ja, also Wasserstoff zu entwickeln macht durchaus Sinn. Das heißt, diese Technologie werden wir in Deutschland und auch international benötigen. Nur das, was in Deutschland läuft, das ist kein Beitrag zur Energiewende, das ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Das heißt, was steht da im Prinzip zwischen den Zeilen drin? Wir werden in Deutschland es nicht hinbekommen, im eigenen Land klimaneutral zu werden, weil wir es nicht hinbekommen, ausreichend Solar- und Windräder aufzubauen. Und deswegen setzen wir jetzt auf Wasserstoff, der von irgendwoher importiert wird, ohne zu nennen, von welchen Ländern, wie man das aufbauen will, wer das bezahlen soll, weil man auch weiß, dass Wasserstoff am Anfang 10-mal so teuer sein wird wie Erdgas. Und insofern ist das ja eine Luftnummer, die man da macht und gar kein Beitrag, wirklich irgendwelche nahen Klimaziele zu erreichen.
Aber welche Rolle könnte denn Wasserstoff spielen? Ist das tatsächlich eine Technologie, die völlig ungeeignet ist im Kampf gegen den Klimawandel oder steckt da einfach mehr Potenzial dahinter und die Bundesregierung schöpft das nicht aus?
Wasserstoff ist ein klimaneutraler Energieträger, wenn ich ihn verbrenne. Ich muss diesen Wasserstoff aber herstellen. Das heißt, dieser Wasserstoff kommt auf der Erde nicht vor und ich muss ihn also herstellen. Momentan macht man das aus Erdgas. Das heißt, man reformiert Erdgas und dann habe ich klimatechnisch überhaupt nichts gewonnen. Man kann Wasserstoff auch aus erneuerbaren Energien herstellen. Das ist momentan noch relativ teuer. Das macht durchaus Sinn, sich in einigen Bereichen Gedanken zu machen, wo man heute noch keine anderen technischen Lösungen hat. Also Langstrecken-Lkw-Verkehr oder Schiffverkehr, da macht das durchaus Sinn, diesen Energieträger einzusetzen. Nur in Deutschland ist es so, dass wir derzeit 15% erneuerbare Energien haben. Wir haben derzeit gar keine Ambitionen, überhaupt noch diesen Anteil signifikant zu erhöhen. Im Windenergiebau läuft überhaupt nichts. Das heißt, wir müssten 80% unseres Energiebedarfs mit Wasserstoff decken, wo wir gar keine Idee haben, wo der momentan herkommen soll. Und insofern muss man sagen, Wasserstoff, ja, es macht Sinn, diese Technologie zu entwickeln, aber nein, es macht nicht Sinn, einen Großteil der nationalen Energieversorgung auf irgendwelche fiktiven Importe dann zu setzen.
Das heißt, Herr Quaschning, wenn es jetzt um die CO2-Neutralität zum Beispiel im Verkehr geht, dann sollte man weiter noch auf die E-Mobilität setzen, denn auch die ist ja von der Ökobilanz her umstritten.
Ja, wir brauchen erstmal ganz neue Verkehrskonzepte. Also die Wahrheit würde eigentlich lauten, wir brauchen viel, viel weniger Autos und viel mehr öffentlichen Personenverkehr, Fahrradverkehr und so weiter. Wenn wir dann noch Autos brauchen, dann ist momentan aus der ökologischen Sicht das Elektroauto das kleinste Übel, wenn wir das batteriebetrieben haben, weil es einfach wesentlich effizienter ist. Wir können ein Auto auch mit Wasserstoff betreiben, nur der Wasserstoff muss gesagt hergestellt werden. Dafür brauchen wir doch viel, viel mehr Energie und wir erkaufen uns dann praktisch den Austausch der Batterie durch Wasserstoff, durch das Aufbauen viel, viel mehr Windkraftanlagen. Das heißt, wir brauchen ungefähr 3-mal so viel Windräder, um ein Wasserstoffauto zu betreiben wie ein Batterieauto. Und da macht es aus der Sicht, weil wir ja sehen, wie schwierig es ist, überhaupt diese Technologien aufzubauen, dann doch auf den effizienteren Batterieantrieb zu setzen.
Die Einschätzung von Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Ja, danke auch. Schönen Tag noch.